Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Auf beiden Seiten des Pariser Platzes, auf dem sich eigentlich immer Touristen tummeln, rauschen zwei Wasserfontänen in geradezu klassischem Gleichmaß empor. Während über dem Brandenburger Tor die Wolken ziehen und der Wechsel von Licht und Schatten dem 20 Meter hohen Monument mit der Quadriga etwas Dramatisches verleiht. Nicht immer war das Brandenburger Tor ein Nationalsymbol. Ursprünglich war es eines der Stadttore an der Berliner Zollmauer. Auch nachdem es 1789 von Karl Gotthard Langhans für Friedrich Wilhelm II. Neu errichtet wurde. Vor einem der Zollhäuser stehen Annette Winkelmann und Frank Prietz, Mitbegründer der Langhans-Gesellschaft. Winkelmann zeigt auf die mittlere Tordurchfahrt.
Also die Hauptdurchfahrt war verschlossen, die war ja nur dem König geöffnet. Es gab am Tag Eisentore und nachts wurden eben auch noch Holztore vorgeschlagen. Und auf fast keiner Abbildung sieht man die, weil das den Eindruck dieses offenen, schönen Blickes zerstört. Aber im Grunde war es ein richtiges Stadttor und Zolltor.
Zum Symbol wurde das Brandenburger Tor erst 1814. Da war die von Napoleon entführte Quadriga gerade in einem Triumphzug nach Berlin zurückgekehrt. Es war Friedrich Schinkel, der einflussreichste preußische Architekt seiner Zeit, der das Vierergespann mit Eichenkranz und eisernem Kreuz versah und damit aus dem Friedenstor ein Siegestor machte. Frank Prietz kennt die Bedeutung Langhans des Älteren für Schinkel.
Gerade in Berlin ist ja Schinkel der ganz große Name und dahinter verblassen doch viele andere, obwohl Schinkel natürlich ohne Langhans gar nicht denkbar wäre, weil ja Langhans der Wegbereiter des Klassizismus ist.
Inspiriert vom Greek Revival in England schuf Langhans Senior mit dem Brandenburger Tor eine frühe Ikone des Klassizismus, der sich bekanntlich an der Antike orientierte. Sein Sohn Karl Ferdinand war ein Kommilitone Schinkels und stand im Schatten des Berliner Großarchitekten. Schinkel war Fixstern, Langhans einer der Planeten. So lautete das Urteil über Langhans noch im frühen 20. Jahrhundert. Etwas östlich vom Brandenburger Tor, unter den Linden, liegt die Berliner Staatsoper. Chefbeleuchter Klaus Grasmeder öffnet die Tür.
Herzlich willkommen in der Staatsoper.
An der Lindenoper waren beide Langhans tätig. Gleich nach der Berufung zum Berliner Oberhofbaumeister 1787 arbeitete Langhans der Ältere auf Wunsch des Königs an Verbesserungen im Zuschauerhaus. Als die Oper Jahrzehnte später abbrannte, wurde sein inzwischen über 60-jähriger Sohn Karl Ferdinand von Friedrich Wilhelm IV. Mit dem Wiederaufbau betraut. Bei der Einweihung 1844, nur ein Jahr nach dem Brand, spielte man Meyerbeers Feldlager in Schlesien. Eine Oper, die den Sieg Friedrichs des Großen über die Habsburger verklärt. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde die Lindenoper in der DDR wieder aufgebaut. Obwohl der langhansche Geist nur noch in homöopathischen Dosen im Gemäuer stecken dürfte, so betont Klaus Grasmeder, während er im obersten Zuschauerrang steht, spielten bei der letzten Restaurierung die Studien des jüngeren Langhans zur Raumakustik eine Rolle.
Das ist auch letztendlich zurückzuführen auf Langhans, weil Langhans damals den vierten Rang eingeführt hat. Wir haben zwar den vierten Rang nicht mehr, aber wir konnten das Raumvolumen, das sich daraus ergeben hat, wieder aktivieren.
Und Frank Prietz ergänzt, mit Blick auf Langhans bahnbrechende Untersuchungen zum sogenannten Nachhall.
Langhans der Jüngere hat sich dann als erster mit dem Thema Nachhall beschäftigt und hat versucht, die Akustik auf eine neue Stufe der Wissenschaft zu heben, weg von einfachen geometrischen Erklärungen hin zu auch zeitlichen Beschreibungen.
Letzte Station unseres Spaziergangs, die Friedhöfe vor dem Hallischen Tor. Wie das Brandenburger Tor war auch dieses eines der Stadttore an der alten Berliner Zollmauer. Dort ist das Grab von Karl Ferdinand Langhans. Auf dem Grabstein das caesarische Profil des Architekten. Hinter dem Sterbedatum 22. November 1869 die Worte »Die Gattin dem geliebten Gatten«. Nur ein paar Schritte entfernt liegt das Mausoleum Massute, in dem die Langhans-Gesellschaft eine Ausstellung zu Vater und Sohn zeigt. Auch eine Gedenktafel am ehemaligen Wohnort gibt es inzwischen. Aber man will noch mehr. Zumindest eine Langhansstraße oder ein Platz soll es schon sein.